Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Mit Melanie Longerich. Heute geht's um die AfD und ihre Positionierung im Westen Deutschlands. Es geht um die Windenergie in Bayern, die vor einem Neustart steht, und um die Frage, wie Abtreibungen besser begleitet werden können. Herzlich willkommen. Die AfD gilt ja als zerrissene Partei. Die Rechtsaußenpositionen, hieß es lange, sind für gewöhnlich im Osten zu finden, in Sachsen, Thüringen oder Sachsen-Anhalt. Westdeutsche Landesverbände hingegen gelten als gemäßigt. Doch auch dort hat sich in den vergangenen Jahren einiges verändert. Zum Beispiel in Hessen. Da sitzt die AfD seit 2018 im Landtag. Doch von der einst 19-köpfigen Fraktion sind nur noch 15 Mitglieder übrig. Das hat vor allem was mit den politischen Positionen zu tun. Auch wenn man sich öffentlich von der Szene der sogenannten Reichsbürger und der Bewegung der Identitären abgrenzt, gibt es daran starke Zweifel. Und im Herbst wird ein neuer Landtag gewählt. Was heißt das nun? Anke Petermann auf Positionssuche der AfD in Hessen.
Ruth L. tritt vor 5 Jahren in die AfD ein. Im Kreisverband Hessische Bergstraße soll die Endsechzigerin von Anfang an umstritten gewesen sein, zu radikal. Im Rahmen der Reichsbürger-Razzia wurde sie vor gut einem Monat festgenommen. Als Mitglied einer rechtsextremistischen Terrorgruppe soll sie den Sturz der Bundesregierung mit geplant haben. Robert Lambrou führt die Hessen-AfD gemeinsam mit Andreas Lichert. Lambrou wirft Ruth L. vor, sie habe bei der Aufnahme in die Partei verschwiegen, dass sie als Reichsbürgerin das Rechtssystem der Bundesrepublik bekämpfe. Erfahren habe die AfD-Führung das selbst erst im Zuge der Ermittlungen.
Wir haben auf einer außerordentlichen Landesvorstandssitzung sofort die Konsequenzen gezogen und die Parteimitgliedschaft annulliert. Die rechtlichen Voraussetzungen dafür lagen vor. Auf der Unvereinbarkeitsliste der Partei stehen die Reichsbürger drauf. Weder der Kreisvorstand noch der Landesvorstand wusste von dieser Gesinnungsnähe. Sonst hätten wir selbstverständlich auch früher die Konsequenzen gezogen,
sagt Robert Lambrou. Der Vorsitzende der hessischen AfD betont, dass Ruth L. offenbar Reichsbürgerin ist und das deutsche Rechtssystem vermutlich bekämpft. Davon hätten er und seine Parteikollegen erst durch die Festnahme erfahren. Doch laut Parteiengesetz kann der AfD-Vorstand eine Mitgliedschaft nicht so einfach annullieren. Er müsste stattdessen den Ausschluss der mutmaßlichen Reichsbürgerin beim Parteischiedsgericht beantragen, das Verfahren und eine mögliche Berufung abwarten. Offen bleibt, ob Ruth L. ihren Ausschluss akzeptiert oder anficht. Ihre Mutter rede nicht mit der Presse, sagt die Tochter am Telefon, auch nicht über einen Anwalt. Dass sich eine mutmaßliche Rechtsterroristin der AfD nahe fühlt, kommentiert der hessische Parteichef Lambrou abwehrend.
Es gibt keine Nähe und wir kennen auch nur diese eine Verbindung zu Reichsbürgern.
Es gibt aber mindestens noch eine weitere problematische Verbindung der Hessen-AfD zur rechtsextremistischen Szene. Zulässig ist Lambrous Co-Parteichef Andreas Lichert als Mitglied der Identitären Bewegung, kurz IB, zu bezeichnen. Der Verfassungsschutz stuft die Bewegung als gesichert rechtsextremistisch und rassistisch ein. Sie steht unter Beobachtung. Auch wenn Andreas Lichert in dem eingetragenen Verein IB nicht registriert ist, hat der Rechtsanwalt Walter Wissenbach vor gut 2 Jahren vor Gericht erstritten, Lichert öffentlich als Mitglied der rechtsextremistischen Bewegung bezeichnen zu dürfen. Wissenbach ist seit seinem Austritt aus der AfD Ende vergangenen Jahres fraktionsloser Abgeordneter im Wiesbadener Landtag. In einem internen Chat hatte er Lichert stolzes Mitglied der IB genannt. Lichert hatte Wissenbach dafür vor dem Frankfurter Landgericht verklagt und verloren. Denn das Gericht sah genügend Anhaltspunkte, um den Co-Vorsitzenden der Hessen-AfD der Identitären Bewegung zuzurechnen.
Dass das so publik geworden ist, das lag ja nicht an mir, das lag ja an ihm,
kommentiert Walter Wissenbach die Niederlage des AfD-Frontmanns Lichert.
Ärzte für klug gehalten, mich zu verklagen, und das war nicht besonders klug.
Mit der gerichtlich attestierten weltanschaulichen Nähe zur identitären Bewegung hätte der AfD-Vorstand eigentlich Lichertz Ausschluss beantragen müssen. Die Bewegung hängt dem sogenannten Ethnopluralismus an, der mit Pluralismus nichts zu tun hat. Im Gegenteil, verschiedene Völker sollen sich nicht vermischen. Ein ethnisch und kulturell homogener Staat gilt als Ideal, was der Verfassungsschutz als unvereinbar mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung ansieht. Im Gespräch mit dem Deutschlandfunk bekräftigt Co-Parteichef Robert Lambrou:
Die identitäre Bewegung steht auf der Unvereinbarkeitsliste der Partei. Wir halten in Hessen uns selbstverständlich auch an die Unvereinbarkeitsliste und halten da Abstand.
Abstand? Andreas Lichert, der sich bis zu dessen Auflösung zum völkischen AfD-Flügel von Björn Höcke bekannte, ist auf Anfrage ebenfalls zum Interview erschienen. Das IB-Urteil hat seiner Karriere in der Hessen-AfD nicht geschadet. 2021 hatten ihn die Parteitagsdelegierten zum Co-Landeschef neben Lambrou gewählt. Mit dem jüngsten Parteitag Mitte Oktober rückte der Unternehmensberater auf Platz 2 der AfD-Landesliste. Das alles, obwohl der Mit-40er zweimal, nämlich im mittelhessischen Karben und im sachsen-anhaltischen Halle, daran beteiligt war, der identitären Bewegung Treffpunkte zu verschaffen. Auf Nachfrage distanziert sich Andreas Lichert davon.
Richtig ist, dass ich an der Transaktion bei dem Haus in Halle beteiligt war, das stimmt. Aber das war eben kein rein identitäres Zentrum, es war ganz allgemein ein Zentrum für politische Jugendarbeit.
Doch in Halle und Karben wurden die Projekte als rechtsextremistisch angesehen und scheiterten am gesellschaftlichen Gegendruck. Lichert bleibt dabei.
Also ich habe mit der Identitätsbewegung keinerlei Verträge oder Ähnliches geschlossen. Ich habe da hauptsächlich als Hausverwalter agiert. Und weil ich damals ja auch schon in der AfD war, war mir natürlich klar, dass es auch wichtig ist, da eine klare Abgrenzung zu fahren.
Mit Blick auf die Landtagswahl im Herbst nennen die beiden hessischen AfD-Frontmänner, Lambrou und Lichert, neben Bildung und Energie Migration als Schwerpunktthema des Landtagswahlprogramms. Das soll ein Parteitag Ende Februar beschließen. Als konkretes Beispiel führt Robert Lambrou an:
Die schwarz-grüne Landesregierung hat ein freiwilliges Aufnahmeprogramm aufgelegt für Menschen aus Afghanistan. Das ist in den heutigen Zeiten des Internets ein gewaltiger Pull-Faktor. Da ist sicherlich eine unserer Forderungen, dass das Land nicht auch noch freiwillige Aufnahmeprogramme auflegt.
Um 1000 Afghanen geht es, die nur kommen dürfen, wenn Angehörige in Hessen ihren Unterhalt zahlen. Eine migrationspolitische Themenfixierung der Hessen-AfD beobachteten Marburger Wissenschaftler um den Extremismusforscher Benno Hafenegger schon in ihrer Studie von 2019. Sie hatten parlamentarische Initiativen der Fraktion untersucht und fanden das Thema Migration darin stets mit belastenden Aspekten verknüpft. Diese Fixierung bestehe bis heute fort, konstatiert der inzwischen emeritierte Professor. Eine vielfältige, um die Art und Weise eines guten Zusammenlebens streitende Gesellschaft entspreche eben nicht dem Bild der AfD.
Sie hat eben das Bild einer homogenen, einer nationalhomogenen, einer ethnisch homogenen Gesellschaft.
Und was sagt der hessische Verfassungsschutz zur möglichen Nähe von AfD und Rechtsextremisten im Land? Nichts, denn er darf den Landesverband zunächst nicht als Verdachtsfall beobachten. Das hat das Verwaltungsgericht Wiesbaden vorläufig entschieden. Die Partei hatte gegen ihre Beobachtung geklagt und einen Eilantrag eingereicht. Beide Verfahren laufen. Ob es rechtmäßig oder rechtswidrig ist, die Hessen-AfD zu beobachten, hat das Gericht aber noch nicht entschieden. Sich selbst beschreibt die AfD als bürgerlich-konservative, freiheitliche Partei. Doch bislang hat sich der Hessische Landesverband von rechtsextremistischen Ideen und Milieus nicht glaubwürdig abgegrenzt.
Die hessische AfD vor dem Landtagswahlkampf. Anke Petermann berichtete. Baden-Württemberg hat der Verfassungsschutz die AfD als rechtsextremen Verdachtsfall eingestuft. Im Landtag sitzt sie dort seit knapp 7 Jahren. Und wir haben schon einige Male im DLF-Magazin über den Machtkampf zwischen gemäßigten Kräften und Anhängern des rechten Rands gehört. Weil der bisherige Fraktionschef wegen eines Strafbefehls aufgrund von Schwarzarbeitsvorwürfen vor kurzem seinen Rücktritt erklärte, wurde in dieser Woche ein neuer Vorstand gewählt. Und neuer Fraktionschef ist der 35-jährige Anton Baron. Was bedeutet der Generationenwechsel an der AfD-Fraktionsspitze? Unsere Landeskorrespondentin Katharina Thoms hat nachgefragt.
Die neue Fraktionsspitze der AfD Baden-Württemberg, eine Überraschung. Der neue Fraktionschef Anton Baron.
Wie Sie ja sicherlich erfahren haben, gab es ja nicht nur eine Verkleinerung, sondern auch einen Generationswechsel in dem Vorstand der Fraktion.
Weniger und teilweise jüngere Abgeordnete bilden jetzt den AfD-Fraktionsvorstand im Stuttgarter Landtag. Baron war schon unter Jörg Meuthen im Fraktionsvorstand und sitzt mit nur 35 Jahren seit fast 7 Jahren im Landtag. Vorab hatte aber niemand mit dem eher unauffälligen Abgeordneten gerechnet. Baron hat sich erst nach mehreren Kampfabstimmungen durchgesetzt und das?
Knapp. Kurz und knapp. Knapp.
2 Tage nach der Wahl am Dienstag stellt der neue Fraktionsvorstand seine politischen Vorhaben vor. Vom Weiterbetrieb der Atomkraftwerke über höhere staatliche Gesundheitsleistungen und mehr und schnellere Abschiebungen von Geflüchteten. Fraktionschef Baron ordnet sich selbst dabei im eher gemäßigten Lager der AfD ein.
Die AfD steht für den bürgerlich-konservativen Kurs und deswegen werden wir die Wirtschaft, die uns auch den Wohlstand bringt, auch unterstützen und auch immer im Auge behalten.
Das klingt nach Abgrenzung zu seinem Gegner bei den Vorstandswahlen. Eigentlich hatte der baden-württembergische AfD-Co-Parteichef Emil Senze den Fraktionschefposten schon für sich reklamiert. Er ist seit dem Sommer mit Markus Frohnmeier an der Parteispitze. Manche beschreiben den 72-Jährigen als Mann von gestern. Seit Jahren gilt er als völkisch-nationaler Strippenzieher in der AfD, taucht in Verfassungsschutzberichten auf und ist erklärter Höcke-Anhänger, über den er noch vergangenen Sommer gesagt hat.
Er bringt wieder eine Klarheit für das, was wir angetreten sind. Für eine nationalkonservative Aufstellung, eine Partei, die sich an ihre Vergangenheit erinnert, aber auch die Zukunft gestalten kann.
Nach seiner Niederlage ätzte Senze gegen den neuen Fraktionschef Anton Baron. Der sei profillos, ein netter Bursche, aber Senze könne ihm oft intellektuell nicht folgen. Baron kommentiert das nicht, dass jetzt erneut Flügelkämpfe ausbrechen, sehe er nicht.
Die Stimmung ist vollkommen in Ordnung und natürlich gibt es auch Enttäuschungen von einzelnen Abgeordneten, aber prinzipiell ist die Fraktion geeint.
Wird die AfD im Landtag dann jetzt gemäßigter? Der Rechtsextremismus-Experte der Landeszentrale für politische Bildung Felix Steinbrenner ordnet die AfD nach knapp 7 Jahren im Landtag im Auftritt jedenfalls weniger krawallig als früher ein.
Die Fraktion selber ist auch auf eine Art auch professioneller aufgestellt, also auf den ersten Blick. Also im Gegensatz zur Legislatur davor gab es bisher noch keine Polizeieinsätze, um Abgeordnete aus dem Landtag zu entfernen oder solche Dinge. Und das ist dann sicher auch eine Konsequenz, dass Herr Baron dann auch jetzt der Fraktionsvorsitzende geworden ist. Von daher würde ich insgesamt vor allem eine Professionalisierung da sehen.
Auf der inhaltlichen Ebene sei das aber anders, sagt der Politikwissenschaftler.
Teilweise auch sichtbar in den Arten und Weisen, wie sie sich in den Drucksachen ausdrückt, schon auch auf dieser Ebene Schnittmengen hat zu auf einer ideologischen Ebene zu Reichsbürgervorstellungen. Das ja bedeutet, dass man auch den Staat an sich delegitimiert mit Bezügen auf Verschwörungstheorien, teilweise Antisemitismus oder auch so Bezüge auf das Deutsche Reich, diesem Reichsgedanken noch.
Immer wieder wird auch die Nähe zu Putins Russland zelebriert. Dafür steht auch Udo Stein. Der 39-Jährige ist als stellvertretender Fraktionsvorsitzender wiedergewählt worden. Er war schon 2016 mit anderen AfD-Politikern im damals von pro-russischen Separatisten besetzten Donbass in der Ukraine unterwegs. Und als ebenfalls stellvertretender Parteivorsitzender bildet er jetzt die Brücke zwischen Fraktionsvorstand und dem stärker völkisch-national geprägten Parteivorstand der AfD in Baden-Württemberg.
Also, dass es da einen Konflikt gibt, das stimmt überhaupt nicht.
Nein.
Also schon allein in meiner Person haben wir hier beide Positionen vertreten. Und das werden wir auch so umsetzen.
Stein betont bei der ersten Pressekonferenz des neuen Fraktionsvorstands auch die uneingeschränkte Zusammenarbeit mit der Jungen Alternative. Sie hatte der Verfassungsschutz als erstes in Baden-Württemberg als rechtsextremistisch eingestuft.
Was die Junge Alternative angeht, wir werden natürlich wie jede Partei intensiv mit unserer Jugendorganisation zusammenarbeiten. Wir werden sie mit einbinden. Und die jungen Parteimitglieder sind die Zukunft der Partei. Und die brauchen wir auch.
Im Sommer hat der Verfassungsschutz die gesamte AfD in Baden-Württemberg als rechtsextremen Verdachtsfall eingestuft. Die Anhaltspunkte hätten sich heute eher verfestigt, schreibt das Landesamt für Verfassungsschutz auf Anfrage.
So sind seit der Einstufung im Sommer 2022 weitere Anhaltspunkte für extremistische Positionen von Führungspersonen des baden-württembergischen AfD-Landesverbands bekannt geworden. Eine inhaltliche Mäßigung des gesamten Landesverbands ist derzeit nicht zu erkennen. Jedoch konnten sich die extremistischen Kräfte weiterhin nicht in Gänze mit ihren Positionen durchsetzen.
Darunter sind Abgeordnete aus dem völkisch-nationalen Flügel wie Christina Baum, die inzwischen im Bundestag und auch im Bundesvorstand der AfD sitzt. Aber auch AfDler wie eben aktuelle oder ehemalige Funktionäre der Jugendorganisation Junge Alternative. Ihnen werden seit Jahren Verbindungen zu Neonazis, zur ebenfalls vom Verfassungsschutz beobachteten identitären Bewegung attestiert. Der Landeschef der Jungen Alternative, Severin Köhler, zeigte sich erst vor wenigen Monaten auf einer AfD-Demo in Stuttgart Seite an Seite mit szenebekannten Neonazis und IB-Mitgliedern. Auch Köhler sitzt inzwischen im Parteivorstand. Die Wahlen dazu im vergangenen Juli waren Ergebnis eines durchaus chaotischen Landesparteitages. Nachdem Alice Weidel nach 2 Jahren als baden-württembergische AfD-Chefin nicht mehr angetreten war, dauerte es 2 Tage und zahlreiche erfolglose Kampfkandidaturen, bis der neue Vorstand gewählt war. Es war das erste Mal in der Geschichte der baden-württembergischen AfD, dass die völkisch-nationale Strömung so deutlich Mehrheiten bekam. Neben Emil Senze wurde der Bundestagsabgeordnete und frühere Chef der Jungen Alternative Markus Frohnmeier Co-Parteivorsitzender. Ein Grund für diese Entwicklung nach rechts außen könnten auch die zuletzt schwindenden Mitgliederzahlen sein, sagt Felix Steinbrenner von der Landeszentrale für politische Bildung.
So eine Art Braindrain, also dass eben Leute, die das konservative, gemäßigte Lager vertreten haben, dass die eben die Partei verlassen haben, dass eben diese Gruppe dann auch weniger Möglichkeiten hat, dann auch über Wahlverhalten dann solche Situationen wie Parteitage oder Gremien überhaupt zu dominieren.
Mehr als 1000 AfD-Mitglieder in Baden-Württemberg sind nach Angaben der Partei in den vergangenen Jahren ausgetreten. Auf welchen Kurs der neue Fraktionsvorstand und die AfD-Spitze in Baden-Württemberg einschwenken und ob jetzt neue Machtkämpfe ausbrechen, zeigen die kommenden Monate.
Unsere Landeskorrespondentin Katharina Thoms über den Generationswechsel an der AfD-Fraktionsspitze in Baden-Württemberg.
Thank you.
Energie ist ein knappes Gut und ganz besonders in Bayern. Das war schon in den vergangenen Jahren so, als sich der Freistaat mit dem Abschalten der Atomkraftwerke zunehmend zum Stromimportland gewandelt hat. Aber durch den Überfall Russlands auf die Ukraine herrscht jetzt Alarmstimmung. Denn weil das russische Erdgas nicht mehr kommt, hat die bayerische Wirtschaft ein ernsthaftes Problem. Windkraft könnte ein Teil der Lösung sein, doch genau gegen die hatte sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder von der CSU lange gesträubt. Aber die Wirtschaft macht Druck, zudem sind im Herbst Landtagswahlen und dann steht noch ein Volksbegehren im Raum. Michael Watzke mit der ganzen Geschichte.
Ich bin jetzt mal drin. Wir sind am Segelflugzentrum Königsdorf. Das liegt 50 Kilometer südlich von München und etwa 10 Kilometer vom Alpenrand entfernt.
Der größte Segelflugplatz Deutschlands in der Nähe von Bad Tölz in Oberbayern erhielt neulich ein seltsames Angebot. Windkraftgegner fragten die Luftsportler, ob sie nicht mitkämpfen wollten gegen den Bau von Windmühlen im Voralpenland. Schließlich würden die hohen Masten doch den Flugverkehr stören. Doch die Segelflieger winkten ab. Zwar dürfen die Windräder nicht direkt neben der Landebahn stehen, so Pressesprecher Matthias Schunk.
Aber ansonsten gibt es jetzt keinen Grund, dass wir Segelflieger gegen Windkraft sein sollten. Da entsteht keine Sicherheitsprobleme, nein.
Im Gegenteil, da die motorlosen Flieger vor allem Wind- und Sonnenenergie nutzen, seien sie besonders aufgeschlossen für Strom aus erneuerbaren Quellen, findet Pilot Uwe Reumuth.
Wir sind ja das naturfreundliche Hobby und arbeiten mit den Kräften der Sonne und Windenergie ist für mich auf alle Fälle ein Faktor und den sollten wir hier auch in Bayern weiter fördern.
Wer allerdings im Landkreis Bad Tölz nach Windrädern sucht, findet genau null. Im benachbarten Landkreis Traunstein gibt es gerade mal 2 Anlagen. Aber es könnten bald mehr werden, sagt Josef Daxenberger, Vorsitzender des CSU-Ortsverbandes von Seon bei Traunstein.
Das Thema ist bei uns im Landkreis auch jetzt ganz aktuell. Der Kreistag hat 12 Standorte jetzt innerhalb des Landkreises ausgewiesen, wo jetzt eine Windkraftanlage möglich wäre. Und jetzt muss man schauen, wie schnell sich das entwickelt. Ob jetzt dann Investoren da sind, ob Kommunen da sind und vor allem, wie schnell die Genehmigungen gehen. Ich bin dann auch gespannt, ob es hier dann große Einsprüche gibt.
In Seon am Chiemsee traf sich die CSU am Wochenende zur Klausurtagung. Die Bundestagsabgeordneten der Christsozialen diskutierten mit ihrem Parteichef Söder über die Folgen der Energiekrise durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Der Ministerpräsident verteidigte die bayerische 10H-Regel, die besagt, dass ein Windrad 10-mal so weit vom nächsten Wohngebäude entfernt sein muss, wie es hoch ist. Dennoch hatte Söders Staatsregierung die 10H-Regel erst kürzlich etwas aufgeweicht.
Wir haben ja unsere Gesetzgebung komplett überarbeitet. Wir haben ja aus 10H ein 10H-Plus gemacht. Das heißt, in den Bereichen, wo nicht unmittelbar Wohngebiet ist, beispielsweise im gesamten Waldbereich, gilt 10H nicht mehr. Wir haben über 300, ich glaube fast 340 Anfragen für neue Windräder. Wir haben bislang etwas über 1200.
1200 Windräder klingen nach viel, sind es aber nicht. Bayern ist der größte Flächenstaat Deutschlands, doppelt so groß wie Brandenburg, das etwa 4000 Windräder hat, also 7-mal mehr als Bayern pro Hektar. Das liegt teils an 10H, aber auch an der Schwerfälligkeit der bayerischen Genehmigungsbehörden, die personell dünn besetzt sind. Stefan Kapferer, Chef des Übertragungsnetzbetreibers 50 Hertz, kritisiert die bürokratischen Hürden bei der Windkraft im Süden. In Norddeutschland und auf Bundesebene laufe es besser.
Insbesondere bei der Bundesnetzagentur ist da ein deutlicher, frischer Wind zu spüren, was Genehmigungsfragen angeht. Es hat schon immer in den Ländern auch unterschiedliche Genehmigungsgeschwindigkeiten in den Landesbehörden gegeben.
Die bayerische SPD will den Windkraftausbau in Bayern nun mit einem Volksbegehren beschleunigen. Landes-SPD-Chef Florian von Brunn plant, ab März Unterschriften gegen 10H zu sammeln, um der Staatsregierung aus CSU und Freien Wählern Beine zu machen. Denn, so von Brunn, durch den russischen Überfall auf die Ukraine habe sich die lange Zeit windkraftkritische Stimmung in der bayerischen Bevölkerung gedreht.
Wir sehen das bei vielen Bürgerentscheiden zur Windkraft, wo alle Projekte eigentlich in der letzten Zeit gewonnen haben, egal ob es in der Oberpfalz war oder in Oberbayern.
Von Brunn hofft auf weitere Unterstützer, etwa von Umweltverbänden. Die bayerischen Grünen haben noch nicht entschieden, ob sie das Volksbegehren mittragen. Sie unterstützen bereits den Ratentscheid, ein Volksbegehren zum Ausbau des bayerischen Radwegenetzes. Die SPD argumentiert bei der Windkraft und 10H nicht nur Umwelt, sondern auch wirtschaftspolitisch. Das Industrieland Bayern leide unter den höchsten Strompreisen Deutschlands, weil die Staatsregierung den Netzausbau und die Windkraft verschlafen habe.
Insofern stehen wir nur auf einem Bein relativ wackelig energiepolitisch. Und deswegen ist es dringend notwendig, dass wir die Windkraft ausbauen. Und deswegen muss die 10H-Regelung, muss dieser Windkraftstopp weg. Das ist unsere Überzeugung als bayerische SPD. Also wir sind wild entschlossen, dieses Volksbegehren zu machen, zur Abschaffung dieser Abstandsregelungen.
Stattdessen sollen in Bayern zukünftig allein die Bundesbaugesetze zur Errichtung von Windkraftanlagen gelten. Ein Volksentscheid über 10H könnte zum Beispiel in 10 Monaten stattfinden, am 8. Oktober, am Tag der Landtagswahl in Bayern. Im Freistaat beginnt gerade die Wahlkampfphase. In neuesten Umfragen liegt die CSU bei 38%. Das ist nicht der Anspruch der ehemaligen Volkspartei. Die aktuelle Regierungskoalition hat in den Umfragen nur eine knappe Mehrheit. Noch schlechter steht allerdings die bayerische SPD da. 9% in den Umfragen, nicht mal mehr zweistellig. SPD-Chef von Brunn hofft, mit dem Windkraftvolksbegehren wenigstens ein bisschen Aufwind für die bayerischen Sozialdemokraten zu erzeugen. Kann das an der Basis funktionieren? Nein, glaubt Josef Daxenberger, der CSU-Ortsvorsitzende am Chiemsee. Windkraftausbau müsse man vor Ort regeln, nicht mit einem bayernweiten Volksentscheid.
Man hat jetzt zum Beispiel das, was man im Landkreis gemacht hat, dass man 12 Standorte rausgekriegt hat über Gutachten. Und jetzt muss man vernünftig damit umgehen und verhandeln und mit den Leuten reden und nicht einfach mit einem Volksbegehren die wieder überziehen. Weil dann haben wir genau das, dass die Akzeptanz nicht kommt.
Uwe Reumuth sieht das anders. Der Hobbyflieger und Windkraftnutzer vom Segelflugzentrum Königsdorf will auf jeden Fall gegen 10H unterschreiben. Bayern brauche günstigen und umweltfreundlicheren Strom.
Deshalb müssen wir auf die erneuerbaren Energien setzen. Windenergie ist ein Faktor dabei und von daher würde ich das sehr begrüßen, wenn es den Bürgerentscheid gäbe und wenn der auch erfolgreich wäre.
Unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke über die Kehrtwende von Ministerpräsident Markus Söder in Sachen Klimaschutz. Seit Jahrzehnten wird über den Abtreibungsparagraphen 218 des Strafgesetzbuches diskutiert. Der besagt, dass Frauen, die eine Schwangerschaft abbrechen, mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren rechnen können. Die grüne Bundesfamilienministerin Lisa Paus hat nun einen neuen Anlauf genommen, den Paragraphen zu streichen und Schwangerschaftsabbrüche damit künftig straffrei zu machen. Genau das fordern Beratungsstellen schon lange. Denn dann könnte es für Betroffene leichter werden, einen Arzt zu finden, der den Abbruch auch durchführt. In Schleswig-Holstein ist genau das für viele Frauen gar nicht so einfach, wie unser Landeskorrespondent Jörn Schaar berichtet.
Angela Reinhardt leitet die Beratungsstelle von Pro Familia in Husum. In einem großen Beratungsraum stehen ein Sofa und eine Sitzecke. Der Raum ist in warmes Licht getaucht. Auf dem Tisch der Sitzecke steht eine Kerze. Angela Reinhardt und ihre 3 KollegInnen betreuen Menschen in allen Lebenslagen. Hauptsächlich sind es aber Frauen oder Paare, die eine Beratung wegen eines Schwangerschaftsabbruchs brauchen.
Also es ist nicht freiwillig, sondern das ist ja noch diese gesetzliche Vorschrift, um dann eben diese Beratungsbescheinigung dann zu bekommen.
Sie schätzt, dass es allein im Kreis Nordfriesland im Jahr etwa 350 Frauen sind. Termine gibt es bei ihr und ihren KollegInnen in den 9 anderen Beratungsstellen im Kreis so schnell wie möglich, oft schon am nächsten Tag. Denn viele Frauen sind in einer Notlage. Ein Abbruch ist in Deutschland nur dann legal, wenn er innerhalb der ersten 3 Schwangerschaftsmonate durchgeführt wird. Wer sich dafür entscheidet, muss eine Bescheinigung über ein Beratungsgespräch bekommen und einen Arzt finden, der den Abbruch durchführt. Und das kann ein bisschen schwierig werden.
Ja, das ist so ein bisschen semi-optimal, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben ja wirklich hier in Husum nur das Krankenhaus und wir haben auf Sylt einen Arzt, also eine Praxis. Das war's dann schon. Das heißt, wenn da irgendwas wegbrechen würde, dann wäre es natürlich sehr schwierig. Wir können ja weiter verweisen, aber natürlich immer unter der Prämisse, dass die Frauen auch fahren können.
Geplante Schwangerschaftsabbrüche sind eine freiwillige ambulante Leistung, zu der kein Arzt verpflichtet werden kann. Jessica Schneider aus dem Kieler Umland hatte zumindest diese Sorge nicht. Sie hat darum gebeten, anonym zu bleiben, deswegen haben wir ihren Namen geändert und ihre Stimme nachsprechen lassen. Als sie von ihrer Schwangerschaft erfuhr, fühlte sie sich ziemlich vor den Kopf geschlagen, überfordert.
Mit einer ungeplanten Schwangerschaft steht sofort fest, das kann ich jetzt wirklich gar keinem sagen. Was mache ich denn jetzt? Und das ist eine ganz furchtbare Situation. Ich glaube, das kann man auch nicht nachvollziehen, wenn man nicht selber Frau und schwanger ist. Weil das Thema Abtreibung bei jedem Menschen ungewollt Konzepte abruft. Dinge, die wir gelernt haben in unserer Erziehung, wie wir aufgewachsen sind, was wir studiert haben. All das verhindert es ja, dass Menschen, die über Abtreibung nachdenken, offen darüber sprechen können.
Die Beraterin bei Pro Familia habe ihr damals sehr geholfen, sagt sie. Bedenken ansprechen zu können, Gründe abwägen zu können, ohne sich dabei verurteilt oder hinterfragt zu fühlen. Auch die Suche nach einer Praxis, die Schwangerschaftsabbrüche durchführt, sei dank der Hilfe ihrer Gynäkologin recht schnell gegangen. Jessica Schneider hat sich für einen operativen Abbruch entschieden und das als sehr traumatisierend empfunden.
Ich musste mich im OP für meine Entscheidung rechtfertigen. Dass die Ärzte das durchführen, heißt nicht, dass sie es tolerieren. Und das ist eine Erfahrung, die ich niemandem wünsche. Es waren nur Männer im Raum und ich habe laut geschrien, vor Angst und Überwältigung auch. Aber es hat keinen interessiert. Man ist ja gefesselt. Die Arme sind durch Vollnarkose fixiert, die Beine sind fixiert und man schreit und weint. Und keiner hat reagiert.
Sie muss immer wieder pausieren, als sie davon erzählt. Auch mehrere Jahre nach der Abtreibung fällt es ihr schwer, darüber zu sprechen. Jessica Schneider wünscht sich mehr Hilfen für Betroffene wie sie, mehr Begleitung, auch nach einem solchen Eingriff.
Kurzfristig wäre es gut, wenn Frauen, die sich für einen Abbruch entscheiden, sofort ein begleitendes Angebot bekommen. Dass sie danach aufgefangen sind, bei Selbsthilfegruppen oder in Therapieplätzen. Ich glaube, es braucht auch gar nicht lange. Es muss nur ein Raum da sein. Und langfristig muss sich gesellschaftlich was ändern.
Was sie damit meint, Schwangerschaftsabbrüche dürfen nicht mehr so schambehaftet sein. Zumindest sollte man offener darüber sprechen können. Auch in ihrem Freundeskreis wissen nur wenige von ihrer Abtreibung. Bei vielen Betroffenen in Schleswig-Holstein kommt inzwischen noch die Schwierigkeit hinzu, überhaupt einen Arzt oder eine Ärztin zu finden, die den Abbruch durchführt. Denn deren Zahl schrumpft. Viele Ärzte, die früher Abbrüche durchgeführt haben, seien inzwischen im Ruhestand. Der Nachwuchs bietet diese Leistungen oft gar nicht mehr an, sagt Angela Reinhardt von Pro Familia. Das Gesundheitsministerium in Kiel sieht jedoch kein grundsätzliches Versorgungsproblem. Schriftlich erklärt ein Ministeriumssprecher:
Sollte es zukünftig zu einer Gefährdung der Versorgung kommen, werden Maßnahmen ergriffen, um den Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen in angemessener Entfernung sicherzustellen. Eine angemessene Entfernung kann auch ein Angebot in der Umgebung beinhalten.
Der Fall von Jessica Schneider zeigt jedoch, es reicht nicht nur auf die Zahlen zu gucken. Denn auch wenn man eine Praxis findet, die den Abbruch durchführt, heißt das nicht, dass man ideal versorgt wird. Dass immer weniger Praxen Abbrüche anbieten, ist für den Präsidenten der schleswig-holsteinischen Ärztekammer Henrik Herrmann aber größtenteils auf den Fachkräftemangel zurückzuführen. Im ambulanten Bereich sei es sehr schwierig geworden, Facharztpraxen zu besetzen. Deswegen seien viele jetzt schon mit dem Tagesgeschäft überlastet. Ein operativer Schwangerschaftsabbruch sei eine zusätzliche Belastung, die viele Ärztinnen und Ärzte nicht mehr schaffen könnten.
Ich muss den medizinischen Inhalt des Vorgehens besprechen. Die operative Behandlung hat natürlich einen größeren Aufwand von vornherein, auch das größere Risiko. Darüber muss aufgeklärt werden. Allein das ist schon ein relativ hoher Aufwand, der auch notwendig ist. Und dann natürlich insbesondere der operative Eingriff auch an sich, der ja auch eine gewisse Zeitbelastung darstellt.
Für viele Frauen gleicht heutzutage die Suche nach einem Arzt, einer Ärztin auch einer Odyssee. Es gibt eine Liste mit Praxen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Sich dort einzutragen ist aber freiwillig. Und manche Praxen führen inzwischen gar keine Abbrüche mehr durch, stehen aber, so schildert es Angela Reinhardt, trotzdem noch auf der Liste. Auch Krankenhäuser stehen nach ihren Worten auf dieser Liste. Ob aber gerade ein Arzt im Dienst ist, der den Eingriff übernehmen möchte, das weiß man vorher nicht. Deswegen müsse man sich von der Vorstellung verabschieden, in der medizinischen Versorgung alles wohnortnah anbieten zu können, was kein Notfall ist, meint Henrik Herrmann.
Ein Schwangerschaftsabbruch ist immer etwas Hochgeplantes. Und da muss man leider auch davon ausgehen, dass ich vielleicht 30 oder 40 Kilometer fahren muss und dass das nicht in meinem Bereich auch wirklich angeboten wird. Das ist zwar vielleicht nicht so ganz schön und man hätte es natürlich lieber, wenn es direkt vor Ort ist, aber wir haben ja auch andere Dinge nicht mehr direkt vor Ort und das gehört auch dazu. Also diese Bereitschaft, durchaus gewisse Wege in Kauf zu nehmen, ich glaube, die muss bei so einem hochgeplanten Eingriff auch in Kauf genommen werden.
Der andere Grund, weshalb Ärztinnen und Ärzte sich vor Schwangerschaftsabbrüchen scheuen, seien Abtreibungsgegner.
Das muss ganz klar politisch abgestellt werden, dass Lebensretter vor solchen Praxen aufziehen, demonstrieren, den Zugang verwehren. Dieses klimatische Umfeld muss ein anderes werden. In Schleswig-Holstein haben wir glücklicherweise noch keine Indizien dafür, aber in anderen Bundesländern ist das durchaus leider ein Thema.
Jörn Schaar, unser Landeskorrespondent aus Schleswig-Holstein, berichtete über die Schwierigkeiten vieler Frauen beim Schwangerschaftsabbruch. Die bayerische Familienministerin hat übrigens schon angekündigt, im Fall einer Streichung von Paragraf 218 vors Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Laut Statistischem Bundesamt entscheiden sich 100.000 Frauen jährlich in Deutschland für einen Schwangerschaftsabbruch. Die Entscheidungen dazu müssen viele Frauen mit sich komplett alleine ausmachen, denn darüber zu sprechen ist immer noch ein Tabu. Hanna will das ändern. Sie findet, keine Frau sollte alleine zur Abtreibung gehen. Sie hat Abortion Buddy auf Instagram ins Leben gerufen und informiert dort niedrigschwellig und umfassend zum Thema. Und sie und Gleichgesinnte begleiten Frauen auch ganz individuell, wenn nötig, auch bis in die Praxis. Julika Kott.
Mein erster Impuls war, ich will aber nicht schwanger sein und es passt mir gerade überhaupt nicht und es soll so nicht sein und ich möchte das nicht.
Mit diesem Gedanken ist Hanna nicht alleine. Jährlich entscheiden sich 100.000 Menschen in Deutschland für einen Schwangerschaftsabbruch, so das Statistische Bundesamt. Das sind über 270 Abbrüche am Tag. Sie sind medizinisch sicher und doch ist es ein holpriger Weg bis dahin. Hanna kritisiert vor allem, dass es so schwer ist, an niedrigschwellige Informationen zu kommen.
Es gibt keine Quelle, die ich während meines Abbruchs gefunden habe, bei der ich sagen würde, hier habe ich alles, was ich brauche und hier habe ich das Gefühl, dass sachlich und sortiert und vor allen Dingen auch in leichter Sprache, also barrierefrei, das zu bekommen.
Um das zu ändern, hat Hanna auf Instagram die Initiative Abortion Buddy gegründet. Buddy bedeutet im Englischen so etwas wie Kumpel oder Freund. Ein Abbruch kann sehr einsam sein. Viele halten ihn geheim vor Freundinnen, Familie oder Partner und haben niemanden, mit dem sie über ihre Gefühle sprechen können. Mit ihrer Initiative bietet Hanna deshalb eine individuelle Begleitung an. Die kann ganz unterschiedlich sein. Zuhören, beruhigen, die verschiedenen Schritte erklären oder sogar persönlich zu einem Termin begleiten.
Es hat begonnen, dass ich ein Foto von mir auf meinem privaten Account gepostet habe, wo ich gesagt habe, ich komme mit. Also dieser Satz, das war das, was mir im Kopf blieb, weil mir das von meinen FreundInnen angeboten wurde. Bei mir ist jemand mitgekommen. Und ich nicht möchte, dass irgendjemand das alleine machen muss.
Auf dem Instagram-Kanal Abortion Buddy stellen sich inzwischen 12 weitere ehrenamtliche Buddies vor, mit einem Foto und einem kurzen persönlichen Text. Auf ihrem Kanal macht Hanna auch Aufklärung rund um das Thema Abtreibung. Wen anrufen, was sagen und wie mit seinen Gefühlen umgehen. aber auch Aufmunterndes wie Musik- oder Filmtipps. Mit über 1000 FollowerInnen nach knapp 6 Monaten scheint der Bedarf danach da zu sein. Uta Engelhardt, die Landesgeschäftsführerin von Pro Familia Niedersachsen, begrüßt die Initiative sehr. Ihre Landesstelle plant eine Zusammenarbeit mit Abortion Buddy.
Ich finde es sehr gut, wenn Informationen zur Methodik, zum allgemeinen Prozedere eines Abbruches über die neuen sozialen Medien informiert werden kann, weil je breiter die Informationen gestreut werden können, desto besser können Frauen informiert sein.
Sie betont, solche Angebote ersetzen keine professionelle Beratung. Aber sie können sie ergänzen, insbesondere für Fragen des Alltags. Für Hanna ist die aktuelle Informationslücke dem langen Informationsverbot geschuldet. Nach über 70 Jahren wurde das sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche nach § 219a im Juni des letzten Jahres abgeschafft. Seitdem müssen Ärztinnen keine Klage mehr befürchten, wenn sie auf ihrer Webseite schreiben, welche Methode sie anwenden. Theoretisch können sich Patientinnen seitdem besser über ihren Abbruch und die möglichen Risiken informieren. In Deutschland ist das Recht auf Abtreibung stark umstritten. Nur etwa die Hälfte der Bevölkerung stimmt einer selbstbestimmten Abtreibung zu. Das zeigt eine europäische Studie aus dem Jahr 2016. Pro Familia dagegen setzt sich für eine Entkriminalisierung ein.
Letztendlich ist es ja so, solange der Schwangerschaftsabbruch kriminalisiert wird, bekommen sie keine freie Informationsmöglichkeit. Die Informationen, wo sie Abbrüche machen können, welche Ärztinnen das durchführen, in den jeweiligen Städten, Landkreisen, alle Kommunen, das bekommen sie ja nur bei den anerkannten Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen.
Tatsächlich ist die Versorgung in Deutschland sogar rückläufig. Immer weniger Praxen und Krankenhäuser machen Abtreibungen. Dadurch müssen Patientinnen noch länger auf einen Termin warten und längere Entfernungen zurücklegen. Das verschärft die bereits angespannte Lage und ist sehr belastend für Betroffene. Auch in diesen Momenten können sie sich an Abortion Buddy wenden, meint Hanna. Doch sie ist sich der Grenzen ihrer Initiative sehr bewusst und bleibt bei der Begleitung vorsichtig.
Soll ich abbrechen, soll ich nicht abbrechen? Oder soll ich es meinen Eltern sagen, soll ich es meinen Eltern nicht sagen? Das kann ich nicht entscheiden. Das muss jeder persönlich entscheiden. Ich kann nur immer wieder darauf verweisen, was anderen passiert ist, wie es anderen damit gegangen ist. Und bei den medizinischen Themen ganz klar sagen, die Entscheidung, das muss dein Bauchgefühl treffen und auch mit Absprache mit einer Ärztin.
Julika Kott über die Instagram-Initiative Abortion Buddy, die Frauen nicht allein lassen will beim Thema Abtreibung. Und damit geht unser DLF-Magazin für heute zu Ende. Die Redaktion hatte Susanne Ahlt, das Mikrofon Melanie Longerich. Ihnen noch einen schönen Radioabend.